Markus 5, Vers 21. Die letzten zwei Wochen haben wir gesehen, dass Jesus Vollmacht hat über Naturgewalten und über geistliche Mächte. Heute werden wir sehen, dass er Macht hat über Krankheit und über Tod. Jesus ist der allmächtige Gott. Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und ich mag das an ihm, obwohl er so allmächtig ist, ist er so liebenswert und so sanft und so barmherzig und so gütig zu uns, so mitfühlend. Und das werden wir auch heute in diesen Geschehnissen hier sehen in Markus 5. Ich mag das an Jesus. Ich mag das. Normal, wenn wir so an Macht und Vollmacht und Autorität und an Kraft denken, dann assoziieren wir das eher so mit Macho-Mentalität. So Rambo oder Terminator oder Darth Vader, irgendwie so in die Richtung. Eher mit Gefühlskälte und Gleichgültigkeit, irgendwie Rohheit. Aber Jesus vereint seine Allmacht mit tiefer Barmherzigkeit und mit tiefer Liebe und mit tiefem Mitgefühl. Jesus ist schlicht und einfach nett. Jesus ist ein Menschenfreund. Jesus ist freundlich zu uns. Und es ist so wunderbar, dass wir so einen Freund und einen Gott und einen Retter haben dürfen. Wir lesen im Vers 21, und als Jesus in dem Schiff wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm und er war am See. Also er war jetzt wieder in der Gegend von Kapernaum, auf der Nordseite vom See Genezareth. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Wir sehen hier die Verzweiflung eines Vaters, der sein Kind verliert. Synagogenvorsteher. Synagoge war wahrscheinlich die wichtigste Institution im jüdischen Leben damals. Alle jüdischen Männer mussten dreimal im Jahr zum Tempel nach Jerusalem gehen, zu den großen Festen. Aber die Synagoge, das war der religiöse Mittelpunkt, das religiöse Zentrum vor Ort. War auch mehr als nur ein Gottesdienstraum, da wurden Kinder unterrichtet, das war wirklich Mittelpunkt des Lebens. Und so war der Jairus als Synagogenvorsteher ein bedeutender Mann. Er war ein angesehener Mann, ein wichtiger Mann im religiösen Leben seiner jüdischen Gemeinde. Und er hat viel riskiert hier, als er zu Jesus gekommen ist. Erinnert euch dran. Die religiösen Leiter und die Theologen haben Jesus als Bedrohung gesehen. Und als Jesus einen Mann geheilt hat am Sabbat in dieser Synagoge, in der Synagoge des Jairus, da sind die ausgeflippt, die religiösen Leiter. Und sie haben sich zusammengefunden und sie haben beschlossen, Jesus umzubringen. Und ganz sicher wollten die keinen Synagogenvorsteher haben, der ein Jünger Jesu ist. Seht hier, was es dem Jairus gekostet hat. Der hat hier wirklich seine Karriere, seinen Job, seine ganze Position und sein Ansehen aufs Spiel gesetzt, als er hier zu Jesus kommt. Und ich bin mir sicher, er war auch ursprünglich einer jener, der ein Gegner von Jesus war. Ich bin mir sicher, damals in dem Vorfall am Sabbat in seiner Synagoge war er mit bei denen, die gesagt haben: Wie kann das sein? Der Heil am Sabbat, der bricht unsere Traditionen. Gotteslästerer, lass uns ihn umbringen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Grund, warum er so lange gewartet hat, zu Jesus zu kommen. Er hat so lange gewartet, bis seine kleine Tochter im Sterben lag. Warum ist er nicht vorher zu Jesus gekommen, als sie krank war? Ach, vorher schon. Hat ihn gebeten, dass er sie heilt. Ich glaube, das war der Grund. Ich glaube, Jairus hat alles andere probiert, bis nichts anderes mehr geholfen hat. Bis es menschlich gesehen völlig aussichtslos war und hoffnungslos. Und dann ist er in totaler Verzweiflung zu Jesus gekommen. Aber wir können das verstehen. Jairus hatte viel zu verlieren. Wisst ihr, was keinen Sinn macht? Es macht keinen Sinn, wenn du und ich, die wir eigentlich nichts zu verlieren haben, die wir nur gewinnen können, wenn wir so handeln wie Jairus. Vielleicht geht es nur mir so, aber vielleicht geht es euch manchmal auch so, dass ihr oft erst dann zu Jesus kommt, wenn alles andere fehlschlägt. So Jesus als der letzte Ausweg, Jesus als der Rettungsanker. Wir wissen, er ist da, wir wissen, er möchte uns helfen, wir wissen, er ist fähig einzugreifen, aber wir probieren zuerst alles andere selbst. Mir geht es manchmal so, wir ringen so weit wir können aus eigener Kraft und ich kann so frustriert werden über Dinge, die nicht funktionieren und so frustriert werden über Probleme, die ich nicht lösen kann und dann erst am Ende, wenn nichts anderes mehr klappt und kein anderer Ausweg mehr bleibt, ah ja, Jesus, du bist ja auch noch da. Ich könnte mal beten, ich könnte mal zu ihm kommen und das ist so dumm. Ein Ereignis, wo mir das am deutlichsten bewusst geworden ist, ich glaube, ich habe euch das schon mal erzählt, das war vor Jahren, war noch in Wien damals, wo Freunde von mir, das war, ich glaube so 90, 91, also nicht allzu lang, nachdem der Eiserne Vorhang runtergekommen ist. Und Freunde von mir haben so einen Hilfstransport nach Rumänien gemacht. Und es war ein Freitag, also kurz vorm Wochenende. Und auf jeden Fall, die sind stecken geblieben an der Grenze. Die Leute wollten die nicht reinlassen. Die haben gesagt, ihr braucht hier noch Papiere von der Caritas. Mit der haben wir das damals gemeinsam gemacht. Und dann haben sie mich angerufen. Und haben gesagt, hey, kannst du Caritas anrufen, gucken, dass die Papiere hier an die Botschaft, rumänische Botschaft in Wien, faxen. Und okay, ich habe Caritas angerufen, die haben das dann auch hingefaxt. Nur die Botschaft dort, die hatte keinen Bock mehr zu arbeiten vom Wochenende. Die hatten schon die Rollläden dicht gemacht, obwohl die eigentlich noch Arbeitszeit hätten. Und haben gesagt, ja, wir machen das und wir faxen das dann an sie zurück und es kam nichts. Und ich kann mich erinnern, ich bin so frustriert geworden und ich habe dann wirklich Telefonterror gemacht bei der rumänischen Botschaft, habe alle 5 Minuten angerufen. Das ging dann schon so, wo die gemerkt haben, ich bin dran, dass sie nicht mehr drangegangen sind. Und ich war so frustriert. Habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Meine Freunde, die stehen da an der Grenze, die können da jetzt nicht das ganze Wochenende übernachten und die Leute da schaffen nichts. Und das ging wirklich stundenlang so, bis dann Freund, der auch da war, gesagt hat, hey, lass uns auch beten. Und wir haben gebetet und wir haben Amen gesagt und bing, das Fax war da. Jesus ist fähig einzugreifen. Und das war so eine Situation, wo mir das so krass bewusst geworden ist, wie blöd, warum laufe ich erst zu Jesus, nachdem ich völlig frustriert bin und alles andere probiert habe? Er ist da und er ist so gewillt zu helfen. Jairus war am Ende. Niemand anderer kann Leben geben, außer Gott. Die Ärzte haben gesagt, es ist hoffnungslos. Versammelt die Familie. Es geht zu Ende mit der Tochter, sie wird sterben. Und Jairus hat ein Wunder gebraucht. Und es hat ihn zu Jesus gebracht. Ist traurig, dass viele Menschen erst dann zu Jesus kommen und erst dann was mit ihm zu tun haben wollen, wenn sie ganz tief im Dreck stecken. Leute, die stolz sind, die sagen, ich brauche Gott nicht, ich lebe mein Leben, wie ich will, ich habe alles im Griff, ich lebe, wie ich will. Bis dann der Arzt kommt und sagt, es ist Krebs, machen Sie Ihr Testament. Oder bis Sie drogenabhängig sind oder in der Gosse sind irgendwie oder selbstmordgefährdet, irgendeinen Riesenverlust erlebt haben oder sonst irgendwie in der Klemme sind, dann plötzlich fangen Leute an, zu denken, ah ja, Gott ist ja auch noch da. Jesus ist auch noch da. Und ich glaube, Jairus war so ein Mann. Jairus war ein stolzer Synagogenvorsteher. Aber jetzt liegt sein kleines Mädchen im Sterben. Seine kleine Tochter, die er geliebt hat. Wir lesen später, dass sie 12 Jahre alt war. 12 Jahre lang hat sie mit ihm gelebt in seinem Haus. Und er hat sie erzogen. Sie haben miteinander gelacht. Sie haben miteinander gespielt. Er hat mit ihr das Alte Testament studiert. Er hat sie im Arm gehalten und sie verbunden, wenn sie verletzt war und geweint hat. 12 Jahre lang. Und 12 Jahre, das war so das heiratsfähige Alter. 12 bis 14, da wurden die Mädels verheiratet damals. Wahrscheinlich hatte der Jairus schon mit irgendeinem anderen Mann einen Deal gemacht. Und gesagt, hey meine Tochter, dein Sohn, 10 Kamele. Und ich denke, er hatte so diese ganzen Vorstellungen in seinem Kopf, wie seine Tochter in der Zukunft weiterleben wird und was passieren wird. Und dann hier ist plötzlich alles im Eimer. Und die Ärzte sagen, es geht zu Ende mit der Tochter. Sie wird sterben. Jairus war verzweifelt. Wahrscheinlich können das nur Eltern wirklich verstehen. Ich denke, man wird lieber selber sterben oder lieber selber krank sein, als zuzusehen, wie das kleine Mädchen krank ist oder im Sterben ist. Und an diesem verzweifelten Punkt ist der Jairus. Und an diesem verzweifelten Punkt überwindet er seinen Stolz. Und er kommt zu Jesus in aller Öffentlichkeit. Die Volksmengen drängen sich um ihn herum und er kommt zu ihm. Aber es ist ihm egal, was die Leute denken. Hier ist ein kleines Mädchen, das liegt im Sterben. Und er wirft sich vor Jesus nieder. Und er spricht zu ihm so ein ganz ernst gemeintes und geradliniges und ehrliches und inniges Gebet. Er fällt ihm zu Füßen und er bat ihn sehr, heißt es hier. Und sprach, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. War ein leidenschaftliches Gebet. Nicht irgendwie so, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Irgendwie so geleiert. Nicht irgendein mechanisches oder gleichgültiges, langweiliges Gebet. Nee, das war ein Gebet, was voll Emotion war, mit ganzem Herzen, mit seinem ganzen Sein. Jesus, komm und lege die Hände auf, damit sie gerettet wird und dass sie lebt. Er bat ihn sehr. Es war ein Gebet voll Glauben. Ein Gebet voll Erwartung. Der Jairus hat geglaubt, dass Jesus seine Tochter heilen kann und retten kann. Und so müssen wir beten. Gott liebt solche Gebete. Ich denke, da können wir lernen davon, da können wir inspiriert werden davon. Persönlich, aber auch als Gemeinde von diesem Gebet des Jairus. Euch geht es wahrscheinlich nicht so, es geht wahrscheinlich nur mir so, aber ich habe das Gefühl, dass ich zu wenig bete in meinem Leben. Ich bin immer so beschäftigt. Und ich muss sagen, es stört mich an mir selbst, dass meine Gebete oft so leidenschaftslos sind. Ich bin dankbar, dass Jesus so gut ist und sie trotzdem erhört. Aber ich mag nicht irgendwie so ein professioneller Beter sein, um halt irgendwo seine Tradition oder seine Pflicht erfüllt. Hey, du willst doch nicht ein professioneller Ehemann sein oder eine professionelle Ehefrau. Da soll Leidenschaft sein in so einer Beziehung. Dann ist das Bild, was Jesus für die Beziehung mit uns verwendet. Beziehung zwischen Ehemann und seiner Braut. Das sind wir. Hey, wir dürfen unserem Geliebten, unserem Freund, unserem Schöpfer, unserem Retter begegnen und wir dürfen mit ihm reden und er hört auf uns und er antwortet uns und wir dürfen ihm unser Herz ausschütten, wir dürfen Dinge mit ihm besprechen. Das ist eine großartige Sache, das ist eine wunderbare Sache. Das ist ein Vorrecht. Das ist Gebet. Was für eine wunderbare Sache. Und ich will ein leidenschaftlicherer Beter werden. Ich bin begeistert über unser Frauengebetstreffen. Frauen, die sich treffen, montagabends. Die haben Leidenschaft im Gebet. Ich sehe immer die Taschentücher, Boxen da rumstehen. Aber da ist Leidenschaft im Gebet. Und wisst ihr was, die Frauen erleben Wunder. Jede Woche. Ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde im Gebet wachsen. Dass unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft darauf aufgebaut ist, auf die Gemeinschaft mit Jesus. Und nichts anderes ist beten als Gemeinschaft haben mit Jesus. Das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir tun können als Gemeinde, ist zusammen beten. Irgendjemand, ich glaube es war Warren Wiersbe, hat gesagt, du erkennst am Gottesdienstbesuch Sonntagmorgen, da erkennst du, wie populär das Lobpreisteam ist. In der Bibelstunde unter der Woche erkennst du, wie populär der Pastor ist. Aber am Gebetstreffen erkennst du, wie populär Jesus ist. Ich habe den Eindruck, dass beim Gebetsabend immer weniger Leute da sind als bei der Bibelstunde. Gebet ist Arbeit, oder? Ich meine, wir werden wahnsinnig gesegnet und erfrischt dabei selber, wenn wir uns überwinden und beten. Aber beten ist geistliche Arbeit. Das ist nicht nur, oh, ich komme, setz mich nieder, lass mich berieseln. Aber ich habe den Eindruck, dass manche so die Einstellung haben, oh, ersten Dienstag im Monat ist ja nur Gebetsabend. Hey, nein, es ist Gebetsabend. Wir dürfen zu Jesus kommen, wir dürfen ihm unser Herz ausschütten. Wow! Hey, da ist Power drin, da ist Erfrischung drin, wenn wir zu Jesus kommen, Gemeinschaft mit ihm haben. Mein Traum wäre, dass das Gebetstreffen der größte Abend wäre. Das größte Treffen in der Gemeinde. Größer noch als Sonntagmorgen. Hey, das wäre eine tolle Sache. Ich glaube, wir können uns überhaupt nicht ausmalen, was Gott in unserem Leben tun wird, in unserer Gemeinde tun wird, in unserer Stadt tun wird, in der Welt tun wird, wenn wir so ein Herz hätten. Wenn wir so leidenschaftliche Beter wären, die sein Angesicht suchen und die Gemeinschaft mit ihm suchen und seinen Thron bestürmen. Aber ich weiß, es fängt bei mir an. Oh Herr, gib uns ein Herz zu beten. Dass wir leidenschaftliche Beter sind, dass wir Leidenschaft haben für dich. Vers 24, und er, Jesus, ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Ich mag das, Jesus ist so gewillt, auf unsere Nöte zu reagieren. Gott ist so verfügbar. Manchmal haben wir so die Vorstellung, Gott ist weit weg. Gott interessiert sich nicht für mich. Nein, er ist für dich gestorben. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat alles für dich gegeben, um dir zu dienen. Jetzt wird er dich im Stich lassen in deiner Not. Heute, nachdem er all das getan hat. Gott ist so gewillt. Und vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie der Jairus heute Morgen. Wo irgendwas tut es in deinem Leben. Sagst du dir, mein Glaube ist fast tot. Oder meine Leidenschaft, meine Vision für Jesus ist gestorben. Mann, unsere Ehe ist am Sterben. Diese Beziehung ist kaputt. Mein Dienst ist am Sterben. Meine Familie ist geistig tot. Unser Land, unsere Stadt ist geistig tot. Was kannst du tun? Was kann ich tun? Wir können es wie Jairus machen. Wir können zu Jesus laufen und ihm die Sache bringen. Ihm diese Last zu Füßen legen. Und er ist so gewillt. Er ist so gewillt zu helfen. Er ist so gewillt zu wirken in unserem Leben. Und das, was, wenn alles rund läuft und glatt läuft, dann komm auch zu ihm. Und dank ihm dafür und preis ihm und lass ihm teilhaben an deiner Freude. Jesus liebt es einfach, Gemeinschaft zu haben mit uns. Das ist so, wie ein Vater oder eine Mutter einfach gerne Gemeinschaft hat mit den Kindern. Ich bin kein Vater, aber ich bin Onkel. Ich bin übrigens diese Woche zum zweiten Mal Onkel geworden. Florian, Flo, ein wunderschönes Kind. Ich habe schon ein Foto gesehen. Und wisst ihr was, wenn ich zu Hause bin, meinen Neffen besuch. Es ist einfach wunderschön, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Er ist so ein fröhliches Kind, so ein herzliches Kind. Er kann so herzlich lachen. Es macht einfach Spaß. Und es macht einfach eine Freude. So, ich letztes Mal daheim war, da haben wir Kochen gespielt. Also mein Neffe, der wird jetzt 4 Jahre, mein Neffe Daniel. Und er liebt Kochen zu spielen. Und da hat er so eine Knetpaste oder was weiß ich, wie das Zeug heißt. Eltern kennen das, dieses Knetzeug, wo die Kinder spielen. Und damit hat er gekocht. Und dann hat er das rausgenommen aus dem Kopftuch und hat gesagt, oh, das ist aber jetzt heiß. Und dann hat es mir gegeben und ich so, das ist heiß. Und da hat er gelacht und hat so viel Freude gehabt dran. Und wir haben das 20, 30, den ganzen Nachmittag lang gespielt. Wenn ich schlafe dann schon fast ein, das ist total langweilig, ne? Aber er hat so eine Freude gehabt und wisst ihr was? Mir hat es auch Freude gemacht, einfach mit ihm zusammen zu sein. Weil er sich gefreut hat, ist so eine schöne Sache, wenn so ein Kind so herzlich lachen kann. Und ich glaube, so sieht Jesus uns. Er hat einfach gern Gemeinschaft mit uns. Er liebt es rumzuhängen mit uns Kindern. Gemeinschaft zu haben mit uns. Das ist sein Herz. Ich mag das hier. Jesus ging mit ihm. Ich liebe Jesus. Er ist so eine wunderbare Person. Er ist so eine liebenswerte Person. Jesus ging mit ihm. Wieder euch geht es wahrscheinlich anders. Ihr habt wahrscheinlich nicht so eine sadistische Ader. Aber ich glaube, ich wäre versucht gewesen, an Jesus einer Stelle zu sagen, einer meiner Kritiker. Du willst, dass ich mit dir gehe. Ich habe gedacht, du willst nichts mit mir zu tun haben. Aber jetzt, wo du im Dreck steckst, jetzt, wo du ein Problem hast, jetzt plötzlich. Ja, warte mal. Lass mich mal überlegen. Vielleicht, wenn du mir die Füße küsst und mal ganz laut sagst, er hatte recht und ich lag falsch, vielleicht gehe ich dann mit dir. Und wirst du versprechen, dass du das nicht wieder tust? Aber Jesus waren solche Gedanken völlig fremd. Jesus ist so liebenswert. Er sah diesen verzweifelten Menschen, er sah seinen Schmerz. Jesus kannte seinen Schmerz. Er sah ihn nicht nur, er kannte seinen Schmerz. Wisst ihr, Jesus ist traurig über jeden, der ihn ablehnt, über jeden, der geistig tot ist, über jeden Menschen, der verloren ist für ihn. Jesus ist da traurig drüber. Wenn du Jesus noch nie eingeladen hast in dein Herz, wenn du ihm noch nie gebeten hast, in dein Leben zu kommen, dann ist dein Herz traurig. Er will seine ganze Liebe ausschütten über dich. Das ist sein Herz. Er will sein Leben mit dir teilen, wie ein Vater mit den Kindern. Er will dich nicht verlieren. Wenn du das noch nie getan hast, kannst du Jesus eine wahnsinnige Freude machen heute. Indem du dein Herz aufmachst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Vergib mir, komm in mein Leben. Jesus hatte Mitgefühl für diesen Mann. Er liebte ihn und er wollte ihm helfen. Und er ging mit ihm. Und eine große Volksmenge folgte ihm und sie drängten ihn. Und sie dachten, hey geil, vielleicht macht er wieder ein Wunder. Und es war eine Frau. Jetzt sehen wir noch eine Person, die noch schlechter dran war als der Jairus, der es noch mieser ging. Es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Zwölf Jahre lang war diese Frau krank. Lukas sagt uns, sie hat ihre ganze Habe für die Ärzte ausgegeben. Sie ist von Arzt zu Arzt gelaufen und niemand konnte ihr helfen. Und ich mag die Wortwahl hier. Das heißt, sie hat vieles erlitten von den Ärzten. Ich habe schon vieles erlitten von Ärzten. Ich habe als Kind diese Injektionen immer gehasst. Und damals gab es sehr fragwürdige Behandlungsmethoden. Ich habe es ein bisschen nachgeforscht. Eine Methode war, dass sie Zwiebeln in Wein gekocht haben und dann musste die das trinken. Andere Methode, so eine Art Schocktherapie, war, die Frau hinzustellen an einer Wegkreuzung mit einem Glas Wein in der Hand und irgendjemand musste von hinten kommen und sie erschrecken. Aber sie hat noch abergläubischere Methoden. Eines war, dass sie gesagt haben, du musst ein Haferkorn mit dir rumtragen, was du in dem Kot eines weißen Esels gefunden hast. Also dafür würde ich kein Geld ausgeben. Für diese Therapie. Aber es war eine arme Frau hier. Sie war bankrott. Sie war krank, sie war schwach. Hat sich wahrscheinlich sehr müde gefühlt. Dieser Blutfluss, ständiger Blutverlust. War erschöpft. Wir wissen nicht genau, was dahinter stand. Vielleicht hatte sie eine Zyste oder irgend sowas, dass sie dieses Problem hatte. Aber das war nicht alles. Es war noch schlimmer. Eine Frau, die ihre Regelblutung hatte, die galt damals als kultisch unrein. Die konnte während dieser Zeit nicht in den Tempel kommen. Nicht Gemeinschaft haben, geistliche Gemeinschaft. Und alles, was sie berührt hat oder worauf sie sich gesetzt hat, auch das ist unrein geworden. Oder wenn jemand sie berührt hat. Und ihr könnt schon sehen, wie das diese Frau hier isoliert hat. Sie war ständig unrein. Konnte nicht in den Tempel gehen, nicht in die Synagoge gehen. Nicht in Gesellschaft sein. War eine einsame Frau. Diese Regelung hatte auch hygienische Gründe damals. Aber es ist noch schlimmer. Die Rabbis haben gelehrt, wenn du einen chronischen Blutfluss hast, über die normale Zeit hinaus, dann ist das die Folge von sexueller Sünde. Also nicht nur war die Frau krank und schwach und arm und einsam, isoliert von den Menschen, sie war auch stigmatisiert. Leute haben wahrscheinlich geflüstert hinter ihrem Rücken, hey, da kommt die Sünderin. Sie war 12 Jahre lang exkommuniziert. Leute haben sie wie eine Aussätzige behandelt, unrein. Wenn jemand anderer sie berührt hat, war er unrein. Die Leute haben sich ferngehalten von ihr. Ihr Mann, ihre Kinder, wenn sie welche gehabt hat überhaupt, wenn sie welche kriegen konnte in ihrem Zustand. Und wenn sie keine Kinder hatte, auch das galt als Schande. Haben die Leute gesagt, das ist, weil Gott dich richtet für irgendeine schlimme Sache, die du ausgefressen hast. Arme Frau, diese Frau sollte eigentlich gar nicht hier in dieser Menge sein. Durfte nicht in Gesellschaft gehen. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an. Denn sie sagte, wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich geheilt werden. Sie war verzweifelt. Versetzt euch in ihre Situation. Diese Bibelgeschichten werden lebendig, wenn wir uns in die Leute reinversetzen. Was haben die gefühlt? Was haben die gedacht? Versetzt euch in diese Frau. Sie war tief verletzt. Sie war einsam. Sie war krank. Sie war völlig erschöpft, körperlich und finanziell und emotional und geistlich. Jesus war ihre letzte Hoffnung. Sie hat irgendwann von diesem Rabbi gehört, der heilt. Und sie bricht jetzt alle Vorschriften. Und sie drängt sich durch diese Volksmenge hindurch zu Jesus. Das muss sehr anstrengend gewesen sein für eine schwache Frau, sich da durchzukämpfen. Hatte wahrscheinlich ihren Mantel umgehangen, Kopftuch tief ins Gesicht. Hat sich gedacht, ich hoffe, ich treffe niemanden, der mich kennt, der weiß, was ich für ein Problem habe. Hatte wahrscheinlich Sorgen und Angst. Wenn die Leute das wüssten, dann würden die Steine auf mich werfen. Vielleicht hatte sie auch Angst, den ehrwürdigen Rabbi Jesus zu verunreinigen, wenn sie ihn anrührt. Es war auch nicht korrekt, einen Mann in der Öffentlichkeit zu berühren. Oh Mann, wie würde er reagieren? Und was, wenn die Volksmengen das rausfinden? Wie werden sie reagieren? Ich kann nicht offen zu Jesus kommen und ihn um Hilfe bitten. Ich muss mein Leiden verborgen halten. Ich will mich geheim anschleichen, von hinten, und nur seinen Umhang berühren. Und sie hatte den Glauben, wenn sie nur irgendwie in Kontakt mit Jesus kommen könnte, dass er sie heilen würde. Und so kommt sie zu Jesus. Und sie rührt Jesus an. Und wir lesen im Vers 29, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes, die Ursache, was immer das hervorgerufen hat. Und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Ich glaube, sofort ist diese Lebensenergie wieder zurückgekommen. Neue Kraft. Sie merkte, dass sie geheilt war. Sogleich, als sie Jesus berührt. Vielleicht bist du heute Morgen mit irgendetwas behaftet. Irgendwas, über das du nicht hinwegkommst, was an dir zehrt. Vielleicht hat dich in der Vergangenheit irgendjemand tief verletzt. Eine Person, die dir nahe steht. Irgendwas, was getan, was dir wehgetan hat, dich ausgenutzt. Und vielleicht hast du falsch reagiert auf dieses Unrecht, was dir angetan wurde. Und du hast nicht vergeben. Und du bist bitter geworden. Und vielleicht ist da dieser Ausfluss in deinem Leben, dieser negative Ausfluss in deinem Leben. Du kommst nicht drüber hinweg und du hast Hilfe gesucht bei anderen Menschen, vielleicht sogar bei Seelsorgern oder Therapeuten, aber die konnten dir nicht helfen. Und du bist frustriert und du bist ausgelaugt und du bist verbittert. Und manche, weil sie nicht loslassen, erzählen dann jedem anderen ihre Bitterkeit und was diese Person ihnen angetan hat und wie schlimm sie ist und wie furchtbar, und es dreht sich immer um dieses Thema und da ist dieser negative Ausfluss in deinem Leben, dieser unreine Ausfluss, das, was andere verunreinigt und andere runterzieht und andere schlecht macht, und immer dieses Negative. Und ach, ich bin so verletzt und er ist so ein und sie ist so ein. Und immer dreht sich's darum. Und den Leuten wird es schon zu viel. Es dreht sich immer nur um dich. Und die Leute wissen immer, wie sie umgehen können damit. Und es schreckt sie ab. Sie können es schon immer hören. Sie werden müde davon. Und dann fangen Leute an, vielleicht dich zu meiden. Und es macht alles noch schlimmer. Manchen Leuten geht so. Und am Ende ist niemand mehr da, weil du hast alle erdrückt mit deinem Problem und mit deiner Bitterkeit und mit deinem negativen Ausfluss in deinem Leben. Und vielleicht hat sich alles gekostet. Beziehungen, emotional, vielleicht sogar materiell. Hey, diese Frau hatte 12 Jahre lang versucht, von Menschen Hilfe zu bekommen. Aber weißt du was, nach 12 Jahren hat sie einen gefunden, der ihr wirklich helfen konnte und der ihr wirklich geholfen hat. Und es war Jesus. Sie hat sich Jesus hier förmlich aufgedrängt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat gesagt, wenn ich nur sein Kleid anrühre, dann werde ich geheilt werden. Matthäus Evangelium sagt uns, dass sie eigentlich gesagt hat, wenn ich nur die Quaste seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt werden. Markus schreibt an Heidenchristen, die haben nicht verstanden, wozu Quasten da waren an den jüdischen Gewändern. Matthäus schreibt an Judenchristen, die haben das verstanden und er gibt uns dieses Detail. Im 4. Mose lesen wir darüber, dass die Juden Quasten hatten unter ihrem Gewand, die sollten sie an Gottes Gebote erinnern, an seine Heiligkeit und an seine Autorität, aber sie auch daran erinnern, dass sie Teil von Gottes Volk sind. Dass seine Verheißungen für sie gelten. Wenn ich nur die Quaste seines Gewandes berühre, dann werde ich heil werden. Weißt du was, das ist die Lösung für dich und für mich. Für diese Ausflüsse, für diese Bitterkeit, die in unserem Leben da ist. Das ist die Lösung. Für diese Bitterkeit, die mich Jahr für Jahr und Tag für Tag runterzieht und die mich auslaugt und die rausrinnt aus meinem Leben und andere verunreinigt und hey, ich muss im Glauben zu Jesus kommen. Ich muss mich seiner Autorität hingeben. Seinem Wort gehorchen. Und Jesus sagt, wir müssen vergeben. Das ist keine Option, das ist ein Gebot. Und festhalten an seinen Verheißungen. Die gelten auch für mich, wenn ich zu ihm gehöre. Vielleicht hast du so eine Sache in deinem Leben, die an dir haftet, die dich auslaugt. Vielleicht aus der Kindheit. wo dich jemand verletzt hat. Vielleicht jemand, der dich vertraut. Vielleicht ist es dein Ehemann oder deine Ehefrau. Vielleicht hat er oder sie mal was getan, was dich tief verletzt hat und du hast es seitdem immer mit ihr rumgetragen. Es ist nicht vergeben. Und es hat eure Beziehung tagelang und wochenlang und monatelang und vielleicht sogar jahrelang schon belastet. Zerstört. Und da ist diese Bitterkeit und diese Unversöhnlichkeit und diese Lieblosigkeit in deinem Herzen. Und das fließt aus dir raus. Was in unserem Herzen drin ist, das fließt heraus. Ich möchte heute sagen, du kannst heute frei werden. Und es ist kein kompliziertes 10-Punkte-Programm. Es gibt nur eine Sache, die du tun musst. Es bedarf einer Entscheidung. Du musst zu Jesus kommen. Seine Quaste ergreifen. Seine Autorität sagen, Jesus, ich erkenne das an, du bist die Autorität in meinem Leben. Du sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und ich will nach deinem Wort handeln. Und ich will an deinen Verheißungen festhalten. Epheser 4, da heißt es, vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Das ist Gottes Wille für uns, wenn andere uns verletzt haben. Und wir haben eine wunderbare Verheißung im Römerbrief, im Kapitel 8, im Vers 28. Ich hoffe, ihr könnt die schon alle auswendig. Da heißt es, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn du Gott liebst, wird er alles zum Guten gereichen. Das ist eine Verheißung. Und du musst sagen, ich nehme das heute für mich in Anspruch, was Gott hier sagt. Ich ordne mich deiner Autorität unter Gott, deinem Wort unter. Das heißt, ich werde vergeben. Ich werde dieser Person das Unrecht nicht mehr entgegenhalten. Ich werde loslassen. Ich werde die Person so behandeln, als hätte sie es nie getan. Ich werde die Vergangenheit ruhen lassen. Und Gott, ich komme zu dir und ich bekenne das, dass es Sünde ist, meine Unversöhnlichkeit. Und ich will bekennen, das muss raus aus meinem Leben. Aber ich nehme auch deine Vergebung für mich in Anspruch. Du hast bezahlt für meine Schuld. Und ich ergreife jetzt deine Verheißung. Ich lasse die Sache los, ich werde nicht mehr festhalten. Ich werde nicht mehr länger zulassen, dass diese Sache zwischen mir und meinem Mann steht. Zwischen mir und meiner Frau steht. Zwischen mir und meinem Vater, meiner Mutter, dieser Person, die mich verletzt hat. Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich werde mich nicht länger darum drehen. Ich werde mich nicht länger um mich selbst drehen, sondern ich werde mich um dich drehen, Gott. Und um anderen zu dienen. Ich gebe mich dir hin. Ich ergreife die Quaste deines Gewandes. Deine Autorität. Dieses Gewand, das sie Jesus ausgezogen haben. Und dass sie das losgeworfen haben. Jesus, er ist nackt am Kreuz gehangen für deine Schuld, für meine Schuld, um dafür zu bezahlen, dass wir Vergebung haben dürfen, dass wir seine Kinder sein können, dass wir teilhaben können an seinem herrlichen Reich. Er hat bewiesen, dass er dich liebt. Und er hat dir versprochen, dass jede Situation, auch diese Situation, die dich so verletzt hat, dass er sie zum Guten verwenden wird in deinem Leben. Ergreift es. Du musst nicht länger bluten. Lass los. Leute, das ist der Weg, wie wir frei werden können von Verletzungen der Vergangenheit und von unseren Sünden der Vergangenheit. Das ist, wie wir frei werden können. Indem wir uns ihm unterwerfen, indem wir Buße tun von unserer Unversöhnlichkeit, indem wir vergeben und indem wir es ruhen lassen. Und indem wir ruhen in seiner Liebe und in seinen Verheißungen für uns. So können wir frei werden von unserem negativen Ausfluss, von dieser Bitterkeit, von diesem zerstörerischen Ding da in unserem Leben. Unversöhnlichkeit macht uns kaputt. Nicht so sehr die andere Person, der wir nicht vergeben, uns selbst. Und du kannst frei werden heute Morgen, wenn du zu Jesus kommst. Als diese Frau im Glauben zu Jesus gekommen ist und sich nach ihm ausgestreckt hat, ist sie frei geworden. Und ich glaube, diese Frau, die ist explodiert vor Freude in ihrem Herzen. Könnt ihr euch vorstellen, nach 12 Jahren frei geheilt? Ich glaube, die ist fast geplatzt vor Freude. Aber ich glaube auch, sie hat sich gedacht, ups, ich schleiche mich lieber ruhig weg, damit niemand erkennt, dass ich in meinem Zustand den Meister angerührt habe. Dass ja keiner erfahrt. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass die Frau es zuerst gar nicht zugeben wollte, dass sie es war, die Jesus angerührt hat. Und wir wissen warum. Aber dann heißt es in Vers 30, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um zu der Volksmenge und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Oh oh. Und das ist auch gut. Und seine Jünger sagen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Da. Ich glaube, es gab oft Momente im Leben der Jünger, wo sie Jesus entgeistert angeschaut haben und Jesus, was redest du da? Völlig abgehoben. Was heißt, wer hat mich angerührt? Die Volksmengen drängen dich. Das wäre also, wenn ich jetzt gerade sagen würde, wer hat mich gerade angeschaut? Duh, wir schauen dich alle an. Wer hat mich angerührt? Jesus spürte diese Kraft, die von ihm ausging. Er spricht von der Berührung des Glaubens. Nicht einfach, dass irgendjemand in ihm reinrennt, aber er hat gespürt, irgendjemand hat ihn angerührt im Glauben. Und da ist Kraft von ihm ausgegangen. Seine Heilungskraft. Vers 32. Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber voll Furcht und Zittern, da sie wusste, was geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Die hatte Angst gehabt zu bekennen, dass sie den Rabbi angerührt hat. Was wird er tun? Was wird die Volksmenge tun, wenn ich das bekenne? Warum wollte Jesus, dass sie das Zeugnis ablegt, dass sie das bekennt? Ich glaube, der erste Grund ist, Jesus wollte sie nicht nur heilen, Jesus wollte sie auch rehabilitieren. Er wollte, dass alle Menschen wissen, die ganze Volksmenge, diese Frau ist heil, diese Frau ist rein, diese Frau kann wieder Gemeinschaft haben mit euch, die kann wieder im Tempel gehen. Er wollte, dass es alle wissen. Zweiter Grund, er wollte Jairus ermutigen, den Synagogenvorsteher, der mit ihm gerade unterwegs war, zu seiner mittlerweile verstorbenen Tochter, werden wir gleich sehen. Das war so wichtig für ihn. Es ist so wichtig, dass wir Zeugnis ablegen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott irgendwas getan hat in deinem Leben, diese letzte Woche, dann geh auf zumindest eine Person zu und erzähl ihr das. Wir brauchen das. Es ist so ermutigend, dass wir Zeugnis ablegen von dem, was Gott tut in unserem Leben. Das hat mich schon so ermutigt, von anderen zu hören, wie Gott wirkt. Wenn Gott irgendwas getan hat in deinem Leben, erzähl es mindestens einer Person. Okay? Das ist so wichtig. Vers 34, er aber sprach zu ihrer Tochter. Auch wieder so zärtlich. Jesus ist so lieb, Jesus ist so nett. Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Wie gut diese Frau das getan haben muss. Diese liebenvollen Worte, Jesus. Das will Jesus dir heute sagen. Er will dir sagen, mein Sohn, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Sei gesund von deiner Plage. Wie mag sich Jairus gefühlt haben? Versetzt euch mal in Jairus rein, in dieser ganzen Situation. Ich persönlich glaube, Jairus war genervt. Er war frustriert, er war ungeduldig. Jetzt kommt diese Frau und sie fängt an, diese ganze Geschichte zu erzählen. Vor 12 Jahren, bla bla bla. Und alle Ärzte, die sie besucht hat. Und ich kann mir vorstellen, Jairus ist daneben gestanden und hat gesagt, hey komm. Komm schon, das ist überhaupt diese Unreine. Wie kann die es wagen, hier in der Menge zu sein, den Rabbi anzurühren? Hey, komm, du hältst uns auf. Meine Tochter, meine liebe Tochter, die liegt im Sterben. Aber was er gedacht hat, dass es negativ ist, das war gut für ihn. Das war zum Guten für ihn. Das war, am Schluss kam dieses Zeugnis. Das hat seinen Glauben ermutigt und das hat er gebraucht. Und wie oft ist es so in unserem Leben? Dass gerade Dinge, wo wir denken, oh, das ist negativ, das ist schlimm, das ist am Ende zum Guten gereicht. Wieder die Verheißung, die wir von Gott haben. Oder auch eine Person, wo wir sagen, oh, von der oder von dem kann nichts Gutes kommen. Wie oft gebraucht Gott gerade so eine Person in unserem Leben, um uns zu segnen. Gerade von jemandem, von dem wir es nicht erwarten. Seht hier auch, dass Gottes Wege und Gottes Timing absolut perfekt ist. Diese Frau wird geheilt, Jairus wird ermutigt zum richtigen Zeitpunkt. Und das sollten wir lernen, dass wir viel entspannter in Situationen hineingehen, gerade wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Jairus stand da. Hey, relax. Jesus wollte seinen Glauben stärken. Jesus wollte ein viel größeres Wunder tun, als seine Tochter nur heilen. Jesus wollte sie von den Toten auferwecken. Also hatte er Zeit. Ist okay, wenn die stirbt. Ich habe Größeres vor. Kein Problem, wenn der Herr mal ein bisschen länger braucht, als wir uns vorstellen. Und während er noch redete, kommen sie von dem Haus, von der Familie des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Lehrer noch? Das ist noch etwas, wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wenn er zu dir gesprochen hat, wenn du Vision hast, es wird immer Leute geben, die zu dir kommen und sagen, hey, vergiss es. Es wird nie funktionieren. Das ist tot. Dein Glaube ist tot, deine Ehe ist tot, dieses Projekt oder diese Sache, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, das ist tot. Gib auf. Bemühe Jesus nicht. Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht. Glaube nur. Hey, dort, wo es hoffnungslos aussieht, dort, wo Leute zu dir kommen und sagen, gib auf, vergiss es mit Jesus, das wird nicht funktionieren, das hat keinen Sinn, das ist tot. Vielleicht stimmen sogar deine Gefühle mit dem überein, was die Leute sagen, und deine Erfahrung stimmt nicht mit dem überein, was Gott zu dir gesprochen hat. Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Gott gibt dir eine Gelegenheit, ihm zu vertrauen und ein Wunder zu erleben. Und er erlaubte niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Jesus wollte nicht, dass diese ungläubige Volksmenge, diese ungläubigen Leute da mit ihm gehen. Er wollte nicht einen riesigen Volksauflauf dort haben. Ja. Es war ein persönliches Wunder für Jairus und für seine Familie. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und er sieht ein Getümmel und weinende und laut heulende. Vielleicht habt ihr den Jesus-Film gesehen, da kommt das so schön raus. Die hatten professionelle Weiner damals. Und je reicher du warst, desto mehr solche Trauerprofis hast du angestellt. Also im Haus von Jairus waren viele. Da war ein Auflauf, da war ein riesen Gejammer, Geweine. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Im Neuen Testament, zum Beispiel 1. Korinther, Kapitel 15, wird dieses Wort oft verwendet. Schlafen für tot. Wir entschlafen. Wir sind nicht tot, wir schlafen. Tod ist nichts Permanentes. Tod ist nur eine Tür in die Ewigkeit. Und die auf Jesus vertrauen, ihre Seele, die wird bei ihm sein in seiner Herrlichkeit im Himmel. Und unser Leib wird danach folgen, wenn Jesus wiederkommt. Aber Tod ist nichts Endgültiges. Ist nur ein Übergang zu einem ewigen Leben, zu einem besseren Leben für uns, die wir Jesus vertrauen. Interessantes Wort hier. Sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie lachten ihn aus. Da sehen wir schon, dass das professionelle Trauernde war. Dinge gingen vom Trauern und Heulen und Weinen zum Lachen über. Und als er alle hinausgetrieben hatte, Jesus wirkt nicht gerne in einer Atmosphäre von Unglauben, dann nimmt er den Vater des Kindes und die Mutter und die, die bei ihm waren, mit und geht hinein, wo das Kind war. Jesus wirft die Spötter und die Ungläubigen raus. Das müssen auch wir tun, wenn wir das Werk des Herrn tun, wenn wir seinem Ruf folgen und diese Spötter kommen, diese Gedanken, die sagen, hey, das ist lächerlich, das ist unmöglich, das wird nie funktionieren, du kannst Jesus nicht vertrauen, muss ich sagen, weißt du was, raus. Ich werde Gottes Wort vertrauen. Mein Gott ist fähig. Geistlicher Kampf hier in unseren Gedanken. Vers 41, und er ergriff des Kindes Hand und spricht zu ihm, Talita cum. Das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Lange Übersetzung, ha? Talita cum. Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten sogleich mit großem Erstaunen. Das kann man glauben. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte. Und er sagte, man soll ihr zu essen geben. Ein paar Dinge hier. Tote anfassen war auch nicht koscher. Die waren unrein. Aber Jesus war nicht besorgt drüber. Ihm war das egal. Und ich mag das. Weil Jesus scheut sich nicht, uns anzurühren, die wir auch manchmal unrein sind. Und ich mag das an ihm. Ich finde es auch cool hier, dass das Mädchen 12 Jahre alt war. Die Frau hatte 12 Jahre Blutfluss, das Mädchen 12 Jahre alt. Keine Ahnung, ob es einen Zusammenhang gibt hier, aber ich habe mir gedacht, das ist cool. Und dann seht ihr, wie praktisch Jesus ist. Jesus weckt dieses Mädel von den Toten auf und dann sagt er, gebt ihr was zum Essen. Jesus ist so praktisch. Jesus nachfolgen ist praktisch. Das ist nicht irgendwie abgehoben, dass wir die Hände verschränken, die Beine hochlagen und sagen, oh Gott, wird schon machen. Nee, Christentum ist was Praktisches. Christentum ist eine Partnerschaft. Jesus wird das Übernatürliche tun, aber er möchte, dass du das tust, was in deiner Kraft steht. Das ist eine Zusammenarbeit. Also, eine wunderbare Sache. Bist du bereit für eine spannende Woche? Nächste Woche. Zusammenarbeit, Gemeinschaft mit Jesus.